Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen zum Radl Info vom Montag, dem 1. Februar. Heute mit den folgenden Themen. Trotz umweltfreundlichen und ambitionierten Bestrebungen für seine neueste Klimastrategie erhält der Bundesrat nicht nur Lobeshymnen.
Ausreichend wäre es, wenn wir so schnell, wie es nur möglich ist, auf Netto Null kommen. Das heißt, am besten gleich morgen.
Sagt der Klimastreik Schweiz. Und heute beginnen wir die Serie zum 50-Jahre-Jubiläum des Frauenstimmrechts in der Schweiz in einem kleinen Walliser Bergdorf.
Die Männer tun ihr Tagewerk, als sei nichts geschehen. Dabei weiß doch die ganze Schweiz, dass man Unterbech einst die Wiege des Frauenstimmrechts nennen wird.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Salim Staubli.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages heute von und mit Katrin Hiss.
Auch Menschen in der Nothilfe müssen vor dem Coronavirus geschützt werden. Das fordern die demokratischen Juristinnen und Juristen Bern in einer Medienmitteilung. Sie reagieren damit auf Vorkommnisse in der Asylunterkunft Awangen. Dort habe sich laut Berner Zeitung BZ innerhalb kurzer Zeit eine Vielzahl der Untergebrachten mit Covid-19 angesteckt. Mit ein Grund dafür seien die engen Platzverhältnisse, die fehlenden sanitären Einrichtungen sowie die unzureichende Versorgung mit Masken, Seifen und Desinfektionsmittel. Die gewinnorientierte Betreiberfirma ORS habe mit den ungenügenden Schutzmaßnahmen in Kauf genommen, dass die abgewiesenen Asylsuchenden krank werden, so die demokratischen JuristInnen. Neben dem Entzug des Auftrags an die ORS fordern sie auch die Unterbringung der Geflüchteten in einer geeigneteren Einrichtung. Die Corona-Pandemie habe zu einem Rückgang der Asylgesuche geführt. Das meldet das Staatssekretariat für Migration SEM. Rund 11.000 Personen haben im letzten Jahr in der Schweiz Asyl beantragt. Das entspreche einem Rückgang von 23% im Vergleich zum Vorjahr. Die wichtigsten Herkunftsländer seien Eritrea, gefolgt von Afghanistan und der Türkei. Die Anerkennungsquote lag laut SEM bei 33%. Außerdem habe die Schweiz im vergangenen Jahr 90 unbegleitete Minderjährige aus den Camps in Griechenland aufgenommen. Ins Ausland. In ganz Frankreich kam es am Wochenende zu Ausschreitungen zwischen Gegner und BefürworterInnen eines Gesetzes, das lesbischen Paaren die Samenspende ermöglichen soll. In den kommenden Tagen wird das französische Parlament über das Gesetz beraten. Unter anderem in Rennes im Nordwesten des Landes setzte die Polizei Wasserwerfer und Tränengas ein, um die beiden Gruppierungen auseinanderzuhalten. Im ganzen Land wurden rund ein Dutzend Personen festgenommen. Auch in Russland kam es zu Protesten. Das zweite Wochenende in Folge gingen tausende AnhängerInnen Alexei Nawalnys auf die Straße, dies teilweise bei Temperaturen um die minus 20 Grad. In mehr als 100 Städten forderten sie unter anderem die sofortige Freilassung des Oppositionellen, der seit gut 2 Wochen im Gefängnis sitzt. Laut Zeit.de versuchte die Polizei diesmal, jeglichen Protest im Keim zu ersticken. So wurden in Moskau Teile des Metrosystems eingeschränkt, die Gegend um den Demonstrationstreffpunkt wurde großräumig abgeriegelt. Trotzdem schaffen es kleine Gruppierungen an verschiedenen Orten der Stadt immer wieder, Demonstrationszüge zu formen. Aufgrund des gewaltsamen Vorgehens der Polizei gab es im ganzen Land viele Verletzte. Laut lokalen Menschenrechtsorganisationen wurden über 5.000 Personen verhaftet. In Myanmar hat das Militär die de facto Regierung unter Aung San Suu Kyi geputscht. Die Quasi-Regierungschefin sei laut verschiedenen Medienberichten verhaftet worden wegen angeblichen Wahlbetrugs. Vor rund 3 Monaten konnte ihre Partei, die Nationale Liga für Demokratie, einen großen Teil der Stimmen für sich gewinnen. Nach der Machtübernahme heute früh verkündete die Armee den Ausnahmezustand für ein Jahr. Aung San Suu Kyi meldete sich derweil aus der Haft. Sie fordert die BürgerInnen des südostasiatischen Landes auf, gegen den Putsch zu protestieren, denn das Militär wolle Myanmar zurück in eine Diktatur führen. Mehr zur nicht unumstrittenen Friedensnobelpreisträgerin gibt es morgen in dieser Sendung. Und noch zum Wetter. Es ist voraussichtlich die ganze Woche trüb und nass, bei Tageshöchstwerten zwischen 7 und 10 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Die Schweiz soll bis im Jahr 2050 keine Treibhausgase mehr ausstoßen. Dieses sogenannte Netto-Null-Ziel hatte der Bundesrat bereits 2019 beschlossen. Vergangene Woche hat er nun die entsprechende Klimastrategie präsentiert. Diese knüpft an das revidierte CO2-Gesetz an, welches eine Senkung der Treibhausgase um 50% bis 2030 vorsieht. Als innovations- und finanzstarkes Land mit fast CO2-freier inländischer Stromproduktion sei die Schweiz in einer guten Ausgangslage, um dieses Ziel zu erreichen, so der Bundesrat. Es scheint, als habe der Bundesrat die Dringlichkeit der Klimakrise also tatsächlich anerkannt. Trotzdem musste er auch für seine jüngste Klimastrategie wieder viel Kritik einstecken. In den Augen von linken Parteien und dem Klimastreik ist die Strategie nämlich nach wie vor unzureichend. Doch weshalb? Im Vorfeld dieser Sendung habe ich bei Annika Lutzke vom Klimastreik Schweiz nachgefragt.
Also ganz grundsätzlich ist es wohl nicht die falsche Strategie. Es ist eigentlich der erste Plan, den sie vorlegen, wo sie das 1,5-Grad-Ziel vom Pariser Klimaabkommen anerkennen. Jedoch ist es einfach der falsche Weg zu diesem Ziel, weil es ist immer noch so, dass um dieses 1,5-Grad-Ziel einzuhalten und wenn man dann die historische Verantwortung, die die Schweiz trägt, eigentlich mit einbezieht, müssten wir schon weitaus früher zu Netto Null kommen in der Schweiz, da wir die finanziellen Mittel haben und uns das eigentlich auch leisten können. Und wir auch viel mehr Verantwortung tragen dafür, wie es in den anderen Ländern aussieht.
Dennoch, der Bundesrat hat ziemlich klar gemacht, dass er die Klimakrise und die damit verbundene Handlungsnotwendigkeit ja anerkennt. Ich glaube, der Bundesrat hat sich seit seinem Bestehen noch nie so klimafreundlich geäußert. Gleichzeitig werft ihr ihm aber vor, dass seine Strategie nicht ausreicht. Heißt das, ihr glaubt dem Bundesrat nach wie vor nicht so recht, dass er die Klimakrise wirklich anerkennt?
Ich glaube, einfach unsere Welt hat sich noch nie so klimaunfreundlich verhalten. Und dadurch brauchen wir einfach auch viel drastischere Maßnahmen, um jetzt noch etwas aufzuhalten oder wenigstens abzuschwächen. Und wenn man diesen Plan liest, sieht man dann Titel wie irgendwie Nutzen und Kosten der Klimastrategie. Es wird klar darauf abgezielt, wie es vielleicht billiger sein könnte, wie man weniger Geld ausgeben kann, was für einen wirtschaftlichen Nutzen man daraus ziehen kann. Jedoch wird eigentlich jeglicher soziale Aspekt außen vor gelassen und sie wollen keinen wirklichen Systemwandel, den wir benötigen, um unsere Emissionen zu reduzieren, sondern sie möchten lieber weiterhin unser Leben gleich führen und versuchen mit ihren Technologien alles umzukehren, was einfach so komplett realitätsfern ist.
Die Klimastrategie des Bundesrats setzt auf technische Wunderlösungen, statt den nötigen Systemwandel einzuleiten, so lautet eure Hauptkritik, und zwar nicht erst seit gestern, sondern seit den Anfängen von Fridays for Future. Was genau versteht ihr unter Systemwandel? Können Sie das nochmal etwas ausführen?
Also ich denke, das ist eigentlich eine Definition, die wir eigentlich immer noch gemeinsam suchen. Und es gibt keinen klaren Weg, der so definiert ist. Und es gibt ganz viele verschiedene Ansätze. Aber ich denke, das Streben nach immer mehr Profit ist wohl ganz klar einer der Punkte, die so nicht weitergeführt werden kann. Und wir eigentlich eine Entkopplung des Wirtschaftswachstums brauchen. Jedoch gibt es dann eben ganz viele Ansätze, wie man zu diesem System Change kommt und wie man diesen tut und ob das jetzt eben eigentlich mit der Demokratisierung der Gesellschaft durch irgendwie das Kollektivieren und das Organisieren der Menschen irgendwie in ihren Quartieren oder in ihrem Beruf ist oder ob es dann eben auf parlamentarischer Ebene in der institutionellen Politik ist mit irgendwie sehr radikalen Vorstößen, die dann etwas verändern könnte. Das ist eigentlich so nicht ganz klar, aber es ist eigentlich klar, dass es, wenn es so weitergeht, wie es jetzt ist, wir in kurzer Zeit recht am Arsch sind. Und ja, mit jedem Tag sterben einfach Leute oder Menschen auf der Welt und wir tragen dafür die Verantwortung und sehen dies nicht ein.
Gestern haben sich ja nun auch mehrere politische Parteien vorwiegend aus dem Mitte-Links-Spektrum zu Wort gemeldet und eingestanden, dass die Strategie des Bundesrats tatsächlich nicht ausreicht. Diese Parteien verlangen nun, dass die CO2-Ziele sogar bis 2040 umgesetzt werden. Wäre denn zumindest das ausreichend aus eurer Sicht?
Ja, also schlussendlich ist es sicher besser als 2050, aber ausreichend ist es nicht. Ausreichend wäre es, wenn wir so schnell, wie es nur möglich ist, auf Netto Null kommen. Das heißt, am besten gleich morgen, nicht sehr realitätsnah. Es wird oft vergessen, was wir für eine Verantwortung tragen und wie viele Emissionen wir schon mehr eigentlich ausgeschüttet haben in der Vergangenheit und deswegen noch viel, viel schneller auf Netto Null kommen müssten, um diese Verantwortung wahrzunehmen.
Zu Beginn unseres Gesprächs haben Sie es bereits erwähnt, der Bundesrat hat nun endlich gespurt, insofern, dass er sich zumindest an die Vorgaben des Pariser Klimaabkommens hält. Darauf stützt er sich ja nun ab in seiner Klimastrategie. Sie wird euren Vorstellungen aber nicht ganz gerecht. Heißt das, es bräuchte vielleicht einfach auch mal ein neues internationales Klimaabkommen?
Also sicherlich ist das Pariser Klimaabkommen eigentlich ein wichtiger Schritt eigentlich in der Geschichte von allen Klimamaßnahmen. Jedoch braucht es sicher auch eigentlich eine Neubeurteilung. Und es ist sicher klar, dass 2015, wo dieses Abkommen gemacht wurde, das sehr ambitioniert war bereits. Und je länger wir warten und untätig zusehen, desto ambitionierter müssen die Ziele werden, damit man überhaupt noch eigentlich den gleichen Punkt erreicht. Und ich glaube, deswegen braucht es vor allem nur schon von den Ländern wenigstens ein Commitment, dass sie dieses Abkommen einhalten. Das wäre schon mal ein großer Schritt. Und dann in einem nächsten Schritt wäre es sicher sinnvoll, ein neues Abkommen zu haben. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass daraus wirklich Taten folgen, ist einfach sehr gering.
Soweit Annika Lutzke, Mitarbeiterin beim Zürcher Verein Grassrooted und Aktivistin beim Klimastreik Schweiz.
Rabe Info.
Gleich geht es hier im Info darum, wie eine kleine Walliser Gemeinde zur Vorreiterin in Sachen Frauenstimmrecht wurde. Denn am kommenden Sonntag jährt sich die Einführung des Frauenstimmrechts in der Schweiz zum 50. Mal. Und wir vom Rabe Info nehmen dieses Jubiläum natürlich zum Anlass für eine ausführliche Serie. Zum Auftakt dieser Serie hören wir eine Aufnahme des Vogelfreien Frauenchors von 1993 mit dem Titel «Eine Frau, die Wodka streiken».
Oh,
Rabe Info.
Im internationalen Vergleich war die Schweiz eine ausgesprochene Spätzünderin, was die Einführung des Frauenstimmrechts angeht. 1893 war Neuseeland das erste Land, welches dieses einführte. Die meisten europäischen Staaten gewährten das Frauenstimmrecht dann spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg. Am kommenden Sonntag jährt sich nun die Einführung des Frauenstimmrechts in der Schweiz zum 50. Mal. Wir vom Rabe Info nehmen dieses Jubiläum zum Anlass, um über weitere Meilensteine auf dem Weg zur politischen Gleichstellung der Geschlechter zu berichten. Heute starten wir diese Serie in einem kleinen Bergdorf im Wallis. Auf den ersten Blick würde man hier vielleicht keine Vorkämpfer für die Gleichberechtigung vermuten, doch die Gemeinde Unterbech vermochte 1957 jegliche Vorurteile umzustoßen. Ein Bericht von Katrin Hiss.
Rund 1200 Meter über Meer auf einem sonnigen Hochplateau liegt Unterbech. Gut 400 EinwohnerInnen zählt das Dorf, welches Ende der 50er Jahre in die Schweizer Geschichtsbücher eingeht. So berichtet damals die Schweizer Filmwochenschau.
Vom Rhonetal führt uns die Luftseilbahn in ein kleines Walliser Dorf, das heute von sich reden macht. Noch kümmern sich die kleinen Mädchen auf dem Dorfplatz nicht um die große Sache, die ihre erwachsenen Schwestern und ihre Mütter angeht. Die Männer tun ihr Tagewerk, als sei nichts geschehen. Dabei weiß doch die ganze Schweiz, dass man Unterbech einst die Wiege des Frauenstimmrechts nennen wird.
14 Jahre bevor auf nationaler Ebene das Frauenstimmrecht eingeführt wird, sind die Frauen von Unterbech die ersten Frauen in der Schweiz, die an die Urne gerufen werden.
Es war sehr viel los auf der Straße, es war laut auf der Straße. Ich sah Leute mit Teleskop etc., Sachen, die man heute nicht mehr sieht. Und es gab auch Leute, die nicht unbedingt erfreut waren über die Aktion, die waren auch auf der Straße. Ich war dann eigentlich scheu und habe mich zurückgezogen. Ich war ängstlich.
Der historische Tag der eidgenössischen Abstimmung ist gekommen. Zum ersten Mal warten Frauen vor dem kleinen Wahllokal.
Ich heiße Zinaisen German, komme aus dem Wallis, aus Unterbech und ich spreche heute, weil mein Vater 1957 Gemeindepräsident von Unterbech war und meine Mutter Katharina die erste war, die zu einer Urne in der Schweiz spazieren durfte.
Germaine Zernhäusern war 6 Jahre alt, als Unterbech trotz Einsprache von Kanton und Bundesbehörden seine Bürgerinnen zur Abstimmung rief. Das deutsche Wochenmagazin Der Spiegel schrieb damals:
Für die Eidgenossen ist es eine Selbstverständlichkeit, dass nur Männer gemeint sein können, wenn in der Bundesverfassung von Bürgern die Rede ist.
Nicht so jedoch für den Gemeinderat des Walliser Bergdorfes. Das Gremium stellte sich geschlossen hinter den Plan des Gemeindepräsidenten Paul Zennhäusern, die Frauen abstimmen zu lassen. Ein Plan mit einer Vorgeschichte, die bis in die 40er Jahre zurückreicht.
Mein Vater war im Großrat in Sitten und zur gleichen Zeit war auch Herr von Ruthen aus Raron auch im Großrat und gemeinsam haben sie eine Motion eingegeben, dass Frauen auch die Gleichberechtigung erhalten sollen, also das Stimmrecht. Die Motion wurde 1945 natürlich abgelehnt.
Trotz dieser Niederlage ließen sich Peter von Ruthen und Paul Zennhäusern in ihren Plänen nicht beirren. Bei einer nationalen Abstimmung sahen sie die Gelegenheit, ein Zeichen zu setzen für die politische Gleichberechtigung der Frauen. Es ging um die Einführung eines Zivildienstes für Frauen.
Dann haben die beiden Männer Kontakt gehabt miteinander und haben gesagt, ja, wenn schon dieses Gesetz zur Abstimmung kommt, dann sollen bitte auch die Frauen darüber bestimmen, ob sie das möchten, ja oder nein. Und sie haben das natürlich beantragt. Der Kanton hat das abgelehnt, der Bund hat es abgelehnt. Beide haben gedroht gleichzeitig, dass das nicht rechtens wäre. Und sie haben dann irgendwie miteinander die Sache besprochen und dann auch gesagt, wir machen es trotzdem. Und zwar musste das erst im Gemeinderat von Unterweg besprochen werden. Der Gemeinderat war einstimmig dafür, dass dieser unerkannten Frauen zu gewähren wäre.
Und so antworteten Paul Zennhäusern und seine Mitstreiter auf den Widerstand der Kantonsregierung in Sitten, denn auch mit einem Brief, in welchem sie festhielten:
Dass unsere Mitteilung an Sie nur informatorischen Charakter hatte und wir keineswegs um Ihre Zustimmung ersucht hatten, deren es unserer Ansicht nach nicht bedurfte und deren Verweigerung daher rechtlich irrelevant ist.
Fühlen sich die Frauen von Unterbech als heldenhafte Vorkämpferinnen? Nein, sie tun mit Würde etwas, das ihnen ganz einfach und selbstverständlich vorkäme, wären die Fotografen nicht da.
33 der 86 stimmberechtigten Unterbecherinnen wagten sich an diesem Sonntag im März 1957 ins Abstimmungslokal, ein kleines Holzhaus mitten im Dorf. Ihre Stimmen wurden aber nie ausgezählt. Der Gang der Frauen an die Urne hatte letzten Endes nur symbolischen Charakter.
Und so haben sie zwei Urnen hingestellt. Die eine für die Frauen, die anderen für die Männer. Weil sie haben ja gespannt, dass irgendetwas sich bewegen würde in diesem Sinne.
Die Unterbecherinnen und Unterbecher wussten also genau, dass sie sich mit ihrer Aktion den Weisungen des Kantons und des Bundes widersetzten. Trotzdem ließen sich viele nicht davon abhalten.
Das war spät abends, als es Nacht war. Auch ungewohnt. Ich weiß auch nicht, warum das früher so Usus war oder nicht. Aber die sind dann eben zur Urne geschritten und sie wurden dann auch begleitet von Leuten, die diese Aktion befürworteten. Aber auch die Gegner waren da und haben sich gemeldet, als die Damen, diese 33 Damen ins Stimmlokal gingen. Es war bestimmt speziell, so wie man mir erzählt hat.
Die erste Frau, die sich an diesem Abend ins Stimmlokal begab, war die Frau des Gemeindepräsidenten Katharina Zennhäusern. Diese habe sich schon immer für die Gleichberechtigung interessiert, erklärt Tochter Schermen Zennhäusern.
Sie fand das nicht mehr als logisch, vor allem weil sie auch gleichzeitig Sachen erleben mussten, die sie nicht normal fand, dass sie zum Beispiel nicht mehr selbst auf ihrem Postkonto oder Bankkonto Geld abheben konnte. Das fand sie etwas Unmögliches und eine Art Bevormundung und dessen war sie nicht gewohnt. So war sie natürlich sehr erfreut, auch abstimmen zu gehen.
Sie wissen, dass Ihre Stimmen noch nicht mitgezählt werden. Trotzdem geschieht hier etwas Bedeutsames, auch wenn diesmal noch allein die Männerstimmen gültig sind.
Vordergründig waren es also die beiden Lokalpolitiker Paul Zennhäusern und Peter von Ruthen, die den ersten Urnengang für Schweizer Frauen ermöglichten. Was aber nicht unerwähnt bleiben darf, hinter den beiden Männern steht eine Frau. Iris von Rothen, promovierte Juristin und Gattin von Peter von Rothen. Die Webseite von Unterberg verrät es, Iris von Rothen war die treibende Kraft und eigentliche Urheberin des ersten Urnengangs von Frauen in der Schweiz. Ein Jahr später wurde sie wegen ihres provokanten Manifests «Frauen im Laufgitter» schweizweit bekannt. Ohne ihr Engagement hätten sich Gemeindepräsident Zennhäusern und Grossrat Peter von Rothen wohl kaum so vehement für die politische Gleichstellung der Frauen eingesetzt.
Das war ein Beitrag von Katrin Hiss. Am kommenden Sonntag jährt sich die Einführung des Frauenstimmrechts in der Schweiz zum 50. Mal. Wir vom Rabinfo nehmen dieses Jubiläum zum Anlass, um über weitere Meilensteine auf dem Weg zur politischen Gleichstellung der Geschlechter zu berichten. Morgen folgt deswegen an dieser Stelle ein Beitrag über den Marsch auf Bern, eine Demonstration im Jahre 1969, die dem Frauenstimmrecht schlussendlich zum Durchbruch verhalf.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info von heute Montag, dem 1. Februar. Das nächste aktuelle Info gibt es dann morgen wieder, wie immer um 11 Uhr. Podcasts, Videos, Bilder und ausführliche Hintergründe zu den jeweiligen Beiträgen findet man rund um die Uhr auch auf unserer Webseite unter info.rabe.ch. An dieser Infosendung mitgewirkt hat Katrin Hiss. Und am Mikrofon verabschiedet sich Salim Staubli. Wir freuen uns, wenn ihr das Rabe-Info dem Morgen wieder einschaltet. Bis dann, habt ganz eine gute Zeit und bleibt gesund.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.